Ja, guten Abend zusammen. Geht sofort los. Wir haben ja die Reihenfolge etwas verändert heute von dem Ablauf her. Und ihr fragt euch vielleicht, warum haben sie das gemacht? Und der Grund ist einfach der, dass ich heute mit der Predigt das Ziel verfolge, dass wir wirklich in eine Lobpreiszeit hineinkommen mit einem anderen Bewusstsein als vielleicht sonst. Also da, man macht das vielleicht und man kennt das ja und dann macht man das und so. Aber wenn man mal wirklich intensiv drüber nachdenkt, was wir da tun, da wird man vielleicht mit einer ganz anderen Haltung da reingehen. Und deswegen wollen wir die Hauptanbetungs- und Lobpreiszeit nach der Predigt haben. Mein Predigtthema ist, es gibt gute Gründe, Gott zu preisen. Es gibt gute Gründe, Gott zu preisen. Und es gibt Tausende von guten Gründen, Gott zu preisen. Ich will mal nur 4 rausnehmen, weil der Text das einfach so vorgibt. Wir werden uns also zusammen eine Bibelstelle anschauen, die darauf eingeht und auch immer wieder dazu ermuntert, den Herrn zu preisen. Und mir ist noch so durch den Kopf gegangen, was uns unser Gemeindeberater letzte Woche erzählt hat, und das habe ich ja letzten Sonntag schon gesagt, dass er gesagt hat, ihr müsst unbedingt in der Gemeinde eine Feierkultur haben, dass ihr echt feiert. Also dass ihr alles Mögliche feiert. Aber dass diese Haltung des Feierns da unter euch da ist. Feiern, dass Leute ein schönes Semester hinter sich gebracht haben. Weiß ich nicht, feiern, dass Kinder eingeschult werden. Feiern, also feiern, was das Zeug hält. Und immer wieder dabei bedenken, das ist nicht selbstverständlich alles. Und wir können das wirklich in Dankbarkeit von Gott her tun, dieses Feiern. Und eigentlich ist das Feiern ein Ausdruck dessen, dass wir Gott die Ehre geben für das, was er Gutes tut. Okay, es ist ja so, dass wir uns dann immer bewusster daran erinnern, was Gott in unserem Leben getan hat. Und deswegen wollen wir auch zunehmend einfach auch Zeugnissen hier Platz geben und Raum geben. Ich möchte heute mit euch mal eine Textanalyse machen. Das klingt so, wie es auch ist. Ich möchte richtig einen Text analysieren. Das machen wir mal zusammen, das tun wir uns mal an. Und zwar aus dem Psalm 107. Wer eine Bibel hat, darf die schon mal aufschlagen. Die ersten Verse werden wir machen. Die ersten 32 Verse. Und wenn man diesen Psalm untersucht, dann erkennt man eine gewisse Systematik in diesen Versen. Ich habe das deswegen auch vor, das mal mit euch so zu machen, weil ich euch Geschmack darin geben will, in der Bibel zu studieren. Also wenn man mal so ein bisschen guckt, was da steht und sich da mal ein bisschen reinkniet, dann stellt man fest, da ist was hinterlegt, was uns richtig Gewinn bringen kann. Und das habe ich versucht, durch Farben darzustellen. Und das werdet ihr gleich sehen, wenn wir die Texte uns auch da oben an der Wand angucken. Also, gute Gründe, Gott zu preisen. Ich habe überlegt, ob einer vielleicht den Psalm mal vorlesen will. Hat einer Lust, den Psalm vorzulesen? Muss ich das nicht alles selber machen? Psalm 107. Wir können auch 2 Leute, die sich das teilen. Ist da jemand? Ja, Aisha, kommst du nach vorne?
Preist den Herrn, denn er ist gut, denn seine Gnade währt ewig. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten und vom Westen, von Norden und von Süden. Sie irrten in der Wüste und ödem Weg. Sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig. Es verschmachtete in ihnen ihre Seele. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er leitete sie auf rechtem Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat die durstende Seele gesättigt, die hungernde Seele mit Gutem erfüllt. Die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen, denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Da schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie heraus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel hat er zerschlagen. Die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Ihre Seele ekelte vor jeder Speise. Sie rührten an die Pforten des Todes. Dann aber schrien sie zum Herrn und um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er rettete sie aus ihren Gruben. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen, die sich mit Schiffen aufs Meer herausbegaben, auf großen Wassern trieben. Das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind und er trieb seine Wellen hoch. Sie stiegen zum Himmel empor, sie sanken hinab in die Tiefen. Es verzagte in der Not ihre Seele. Sie taumelten und schwanken wie ein Betrunkener. Es versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zum Herrn in ihrer Not und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Er verwandelte den Sturm in Stille und es legten sich die Wellen. Sie freuten sich, dass es still geworden war und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes, in der Sitzung der Ältesten ihn loben.
Dankeschön. Ich weiß nicht, wie konzentriert ihr zuhören konntet, aber ich wünsche mir so, dass wir, wenn wir uns mit diesem Text beschäftigen, das persönlich nehmen und mal hinhören, was will Gott mir persönlich dazu sagen. Und da möchte ich gerne am Anfang für beten. Herr, ich danke dir so für dein Wort und dein Wort hat eine Kraft, unser Herz zu verändern, unser Leben zu lenken. Es ist wie eine Leuchte auf dem Weg, die uns den Weg weist. Dein Wort ist einfach voller Kraft und ich bete, dass dieses Wort, was wir heute bedenken werden, wo wir darüber nachsinnen werden, dass das uns dazu bringen, dich zu preisen, wirklich von Herzen und mit großer Freude, Herr. Und das ist so mein Wunsch. Und ich danke dir dafür, dass du wirksam bist. Und ich möchte an dieser Stelle einfach auch beten für Babsan, dass sie wieder gesund wird und für alle, die irgendwie krank sind oder schwächeln oder so etwas, dass du rettest, wie wir das in diesen Texten auch immer wieder lesen und dass du befreist. Amen. Okay. Jetzt fällt einem ja so auf die Schnelle, wenn man vor allen Dingen, wenn man den Text nicht liest, sondern nur hört, fällt einem jetzt vielleicht nur eine Kleinigkeit auf. So zum Beispiel, dass das immer wieder dazu kommt, Leute in Problemen, sie schrien zu dem Herrn, der Herr errettete sie. Ja, so. So habe ich mal überlegt, wie ich das zusammenfassen kann. Was ist eigentlich die Absicht dessen, der diesen Psalm geschrieben hat? Was ist die Absicht? Und ich glaube, dass die Absicht desjenigen, der diesen Psalm geschrieben hat, ist die Aufforderung, dass man das, was man erlebt, mit Gott in Verbindung bringt. Und in seiner Wahrnehmung dessen, was einem widerfährt, dass Gott da eine Rolle spielt. Und dass er erkannt wird in den Dingen, die uns tagtäglich begegnen. Und letztendlich, dass es zu einer Zuwendung zu ihm kommt, die sich im Lobpreis ausdrückt. Also das ist, glaube ich, das, warum der Psalmist das so aufgeschrieben hat. Ja? Und wenn man dann tiefer reinschaut, dann fällt sie eben diese Struktur auf, die habe ich gerade schon mal angedeutet. Und da wird von vier verschiedenen, deswegen habe ich gesagt, es gibt 1000 Gründe, Gott zu loben, aber wir gucken uns mal vier an, die vier verschiedene Gruppen von Menschen darstellen. Und auf die ich jetzt gleich mal einzeln eingehen werde. Und das kann gut sein, dass der eine oder andere sich in der einen oder in der anderen Gruppe wiederfindet. Als erstes sind das Menschen ohne Kraft. Da werden Menschen ohne Kraft beschrieben. Dann als zweites werden dort Menschen ohne Freiheit beschrieben. Als drittes werden Menschen ohne Freude beschrieben und als viertes Menschen ohne Orientierung. Ich habe euch mal die Verse dahinter geschrieben, aber die werden wir uns dann nochmal vor Augen führen. Die werde ich gleich nochmal auflisten. So, also wenn wir uns diese vier Gruppen von Menschen anschauen, dann stellen wir fest, dass der Psalmist eine Form gewählt hat, die zu betrachten mit einem Gleichklang. Also literarisch ist das immer dasselbe Schema. Und zwar das erste, ich nenne das mal vier Klang. Das erste ist die Beschreibung eines von Gott unabhängigen Lebens mit verschiedensten Auswirkungen. Das werdet ihr in roter Farbe sehen. Das zweite in diesem Vierklang ist der Ausdruck von Verzweiflung und der Hilferuf an Gott. Das werdet ihr in einer blauen Farbe sehen. Als drittes die Beschreibung von Gottes vielschichtigem Eingreifen, was Gott dann so alles tut. Das werdet ihr in gelber Farbe sehen. Und zu guter Letzt die Aufforderung, den Herrn dafür zu preisen, die findet sich nämlich auch immer wieder, das wird in grün gezeigt werden. Soweit klar? Wir haben vier verschiedene Typen von Menschen und wir haben ein Schema in der Beschreibung dieser Menschen, die da steht. Ja, also es geht immer um diese vier verschiedenen Dinge bei all diesen vier verschiedenen Typen von Menschen. Okay, dann wollen wir mal den Text uns angucken. Fangen wir mal an mit der Einleitung. Bevor die Menschen aufgeführt werden, gibt es eine Einleitung. Und diese Einleitung heißt, preist den Herrn, denn er ist gut und seine Gnade währet ewiglich. So sollen die Erlösten des Herrn, die aus der Hand des Bedrängers, die Erlösten des Herrn, die aus der Hand des Bedrängers erlöst hat, die er gesammelt hat aus den Ländern von Osten, von Westen, von Norden und von Süden. Das ist der allererste Vers dieses Psalms. Und der gesamte Psalm ist eingerahmt, der hat dann auch noch einen Endvers, der lautet, die weise sind, sollen die Gnadentaten des Herrn sorgsam beachten. So dieser ganze Psalm ist eingerahmt in die Herausforderung, den Herrn wegen seiner Gnade zu preisen, ja, denn seine Gnade währt ewig, und seine Gnade in dem Handeln zu erkennen, was uns im Leben widerfährt. Das ist manchmal herausfordernd, aber das ist die Aufforderung dieses Psalms. Der Schreiber beginnt zwar mit dem Appell, preist den Herrn, ja, aber der begründet das, dass wir den Herrn preisen, mit dem Handeln von Gott. Er sagt, es ist richtig, den Herrn zu preisen, denn er hat uns erlöst und hat uns aus der Hand des Bedrängers herausgerettet. Und er hat uns gesammelt. Das sind so die Dinge, die Gott da tut, deswegen sind die gelb, ja. Also Gott hat uns befreit aus der Macht des Bösen, aus der Sklaverei der Sünde und befreit uns weiterhin, wenn wir darin wieder irgendwie verstrickt sind oder sowas. Aber Grundlage dieser Befreiung ist, dass Jesus am Kreuz getan hat und dort die berechtigte Anklage gegen uns, und ich betone, die berechtigte Anklage gegen uns auf sich genommen hat. Diese Anklageschrift ist zerrissen worden und sie existiert nicht mehr gegen uns, weil Jesus die Gerechtigkeit erworben hat, indem er die Strafe getragen hat. Und der Bedränger, wie er hier genannt wird, der versucht zwar immer, uns noch einzureden, dass er uns noch anklagen könnte, aber er kann es eigentlich nicht mehr. Also jede Form der Anklage hat ihre Grundlage verloren, dadurch, dass Jesus das Urteil bereits auf sich genommen hat. Und ihr wisst, im Rechtswesen ist das so, dass wenn man einmal verurteilt ist für eine Straftat, kann man nicht ein zweites Mal dafür verurteilt werden. So, da Jesus stellvertretend dieses Urteil auf sich genommen hat, gehen wir tatsächlich frei aus. So, es ist aber nicht nur dieses Erlöstsein aus der Hand des Bedrängers, sondern es ist auch dieses Gesammeltwerden. Ich glaube, wir sind nicht zufällig Gemeinde, sondern ich glaube, dass Gott uns tatsächlich sammelt als Gemeinde, um gemeinsam in diesen Lobpreis hineinzukommen. Das gilt für das Volk Israel damals, wo es genannt worden ist, als auch für uns heute. So, interessant ist, dass in dieser Einleitung das letzte Mal überhaupt von diesem Bedränger die Rede ist. Danach ist das Thema mit dem Bedränger ist durch, der kommt nicht mehr vor. Einmal erledigt, einmal geklärt diese Frage, einmal erlöst. Aber dann kommen in den Problemen, die da beschrieben wird, sehr stark die Verantwortlichkeit der Menschen, die sich durch ihr Verhalten und ihre Stellung zu Gott in diese Misslagen hineingebracht haben. Das ist nicht mehr der Bedränger, ja? Das werden wir gleich sehen. Also irgendwie wird erwartet in diesem Text, dass der Mensch, wenn er denn erkannt hat, dass er befreit worden ist und erlöst worden ist von dem Bedränger, dass er in der Lage ist, auch in Eigenverantwortlichkeit mit diesem neuen Zustand umzugehen. Ja? Ich habe so ein Bild vor Augen gehabt, als ich diesen Text gelesen habe, dass das so ist. Wir denken ja immer, wir sind irgendwie frei in unseren Entscheidungen. Wir sind irgendwie frei in unseren Entscheidungen. Wir sind aber überhaupt nicht frei in unseren Entscheidungen. Die Bibel sagt, man ist ein Sklave der Sünde oder ist man Sklave Christi. Man ist nicht frei. Das ist eine Lüge, man ist nicht frei. Man ist von der Sünde versklavt. Und was passiert, wenn Gott in Freiheit führt? Das ist praktisch so, wie ich bin in einem Raum und da ist so ein ganz schmaler Durchgang und auf der anderen Seite dieses Durchgangs sehe ich Licht. das ist der Raum der Freiheit, das ist der Herrschaftsbereich Gottes. Und durch diesen Gang kommt so eine ausgestreckte Hand und ruft mich in Freiheit. Und ich habe eigentlich nur eine einzige freie Entscheidung, das ist da durchzugehen und dann in den Raum der Freiheit zu kommen. Das ist meine eigentliche Freiheit, die Gott mir gibt, aus Gnade. Kann ich mich frei dazu entscheiden oder dagegen entscheiden? Aber in dem Raum, wo ich lebe, bin ich nicht wirklich frei. Das stimmt nämlich nicht, weil da herrscht der Bedränger mit seinem Gesetz. Aber wenn wir in Freiheit hinein wollen, dann müssen wir diese ausgestreckte Hand Gottes annehmen und in diesen Raum der Freiheit hineinkommen. Und das passiert, wenn wir anfangen, Gott zu vertrauen, indem wir sagen, ich gebe dir immer mehr von meinem Leben. Und irgendwann machen wir mal diese Entscheidung, dass wir sagen, ich will dir ganz nachfolgen. Und dann kommen wir in einen Raum der Freiheit hinein. Okay. So, und dann gehen wir mal zu den Menschen ohne Kraft. Verse 4 bis 9. Da heißt es, sie irrten in der Wüste auf ödem Weg. Sie fanden keinen bewohnten Ort. Hungrig waren sie und durstig. Es verschmachtete ihnen die Seele. Da schrien sie zum Herrn in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen errettete er sie. Er leitete sie auf richtigem Weg, sodass sie zu einem bewohnten Ort gelangten. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat die durstige Seele gesättigt. Er hat die hungrige Seele mit Gutem erfüllt. Die erste Gattung von Menschen, die da beschrieben wird, sind Menschen, die keine Kraft haben. Also Wüste und öde Wege sind so Orte für Mangelzustand. Es sind Mangelzustände, ja. Keinen bewohnten Ort zu haben, ist ein Ort von mangelnder Gemeinschaft, von mangelnden Beziehungen. Da ist nichts, da ist keiner, ja. Und viele dieser Dinge spielen sich in der Seele dieser Menschen ab. Unterversorgung, da geht es um Hunger, da geht es um Durst. Da ist wirklich Mangel da und dieser Mangel führt zu Kraftlosigkeit. Und ich glaube, dass unsere Seele von jedem hier wirklich hungert und dürstet nach Leben. Und wir können die noch so füttern mit allen möglichen Angeboten, die uns so gemacht werden, in diesem Raum der Unfreiheit. Wir werden nicht satt. Und die Menschen, die da beschrieben sind, die haben sich scheinbar ihre Kraftlosigkeit eingestanden. Und sie haben gesagt, Herr, du bist unsere Hilfe. Wir schreien zu dir in der Not. Wir rufen dich, errette uns aus diesem Zustand des Mangels, aus diesem Zustand der Kraftlosigkeit. Und dann passiert Folgendes, dass Gott sie errettet aus Bedrängnissen und nicht nur das, sondern er leitet sie an Orte, wo Bewohner sind, also aus der Wüste raus in Orte, wo Bewohner sind, was ein Bild dafür ist, dass es auch aus Einsamkeit in Gemeinschaft zurückgeht. Und er sättigt ihre Seele, er füttert sie, er ernährt sie, er erfüllt sie. Und dann kommt die Anweisung, sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder. Und nämlich genau das, was Gott tut, wenn wir sowas erleben, dass er uns aus dieser Kraftlosigkeit heraushält, da sollen wir ihn für ehren. Das ist ein guter Grund, Gott zu preisen. Der erste von den vier, die ich zeigen werde. Der zweite, Menschen ohne Freiheit, findet ihr in den Versen 10 bis 16. Da heißt es, die Bewohner des Dunkels und der Finsternis lagen gefesselt in Elend und Eisen, denn sie waren widerspenstig gewesen gegen die Worte Gottes und hatten verachtet den Rat des Höchsten. Und er hatte ihr Herz gebeugt durch Unheil. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Da schrien sie zu dem Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er führte sie hinaus aus Dunkel und Finsternis. Er zerriss ihre Fesseln. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder an den Menschenkindern. Denn er hat eherne Türen zerbrochen und eiserne Riegel hat er zerschlagen. Die Menschen, die hier beschrieben sind, ohne Freiheit, die sind da aus einem bestimmten Grund. Die sind nicht von ungefähr in diesem Zustand der Unfreiheit, in diesem Raum der Unfreiheit. Sie sind gefesselt, weil sie widerspenstig waren und Gottes Reden und seinen Rat verachtet haben. Gott zu widerstehen bringt einen nicht gerade in Freiheit, sondern Gott zu folgen bringt einen in Freiheit. Wenn man Gott widersteht, dann kommen wir in dieses Dunkel hinein, in diese Finsternis, die hier beschrieben wird. Und ich habe immer so gedacht, das sind die Menschen, wo ich wenig Chancen denen einräume, dass die errettet werden können, weil die haben sich ja bewusst entschieden, widerspenstig gegen Gott zu sein. Die wollten nichts von ihm wissen. Die haben ihn vielleicht sogar geleugnet oder weiß ich nicht, haben sich Alternativphilosophien aufgebaut. Aber dennoch heißt es hier, dass Gott in der Lage ist, auch daraus zu erretten. Er rettete sie und er führte sie hinaus aus dem Dunkeln. Und vielleicht hat der eine oder andere genau das in seinem Leben erlebt, dass er in dieser Finsternis war und rausgeführt worden ist, errettet worden ist. Lass uns viel über solche Zeugnisse sprechen. Gott kann Augen öffnen, innere Herzensaugen und eigene Versäumnisse, Geständnis davon wirklich uns vor Augen führen, wie das kein Mensch kann. Hier heißt es, kein Helfer war da. Sie waren gestürzt und kein Helfer war da. Das heißt so viel wie, kein Mensch konnte diesen Personen helfen. Kein Psychologe, kein Arzt, kein Pastor. Niemand konnte ihnen helfen. Niemand. Ich habe jetzt mal die drei genommen, weil die beschreiben Geist, Seele und Leib. So ein bisschen. Ne? Diese. Also, kein Helfer war da. Kein Mensch konnte helfen. Der Einzige, der retten konnte, war Gott. Und der Einzige, der gerettet hat, ist Gott gewesen. Es können also sogar solche Menschen zu Gott in ihrer Not schreien und er rettet sie. Und ich glaube, dass wir zunehmend solche Geschichten hören werden hier. Dass Gott Menschen wirklich aus der Finsternis heraus errettet. Gott führt heraus, der zerreißt Fesseln. Der zerbricht scheinbar dieses unmögliche Gebundensein, das zerreißt er, das zerbricht er. Und das wird hier an Fesseln beschrieben, an Türen, die werden zerbrochen, die sind Ehren, die sind fast undurchdringlich und sie werden von Gott zerbrochen und Wege werden freigemacht, Wege der Errettung. Und eiserne Riegel zerschlägt Gott. Das sind die Beschreibungen dafür, wie Gott befreit. Und wieder der Aufruf, erkenne diese Freiheit, kommt von Gott. Verbinde das, was du erlebst, mit Gott. Erkenne, dass er derjenige ist, der errettet und befreit und letztendlich preis ihn für diese Gnade. Die nächste Gruppe von Menschen sind Menschen ohne Freude. Von Vers 17 bis 22 werden die beschrieben. Da heißt es, die Toren litten wegen ihres gottlosen Weges und wegen ihrer Sünden. Ihre Seele ekelte sich vor jeder Speise. Sie rührten an den Pforten oder an der Pforte des Todes. Dann aber schrien sie zum Herrn um Hilfe in ihrer Not. Aus ihren Bedrängnissen rettete er sie. Er sandte sein Wort und heilte sie. Er errettete sie aus ihren Gruben. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Auch diese Menschen erleiden die Dinge, die sie erleiden, wegen eines gottunabhängigen Lebens. Aber sie sind nicht wie die, die in der Finsternis gebunden sind, davon überzeugt, das gibt keinen Gott oder so, sondern sie lassen sich im Grunde belügen, ja, von den Werten dieser Welt. Sie glauben einfach nicht der Wahrheit. Und ich würde sagen, das sind eher die Dummen. Das sind nicht die Bösartigen, das sind die Dummen. Ja. Sie haben sich betrügen lassen. Und ein solcher Wert zum Beispiel, ich nehme jetzt mal nur ein Beispiel, damit ihr wisst, was ich meine. Ein solcher Wert heutzutage ist der Begriff der Schönheit. Wann ist jemand schön, wann ist jemand hübsch und wann ist jemand nicht so hübsch? Und ihr wisst, dass da eine ganze Industrie drauf aufgebaut ist mit Cremchen und Salben und Diäten und Klamottenwerbung und so weiter, damit wir möglichst schön sind. Und wir fallen da auch noch drauf rein und kommen in Bredouille. Wir kommen in Probleme, wenn wir diesen Wert sozusagen zum Maßstab unserer Schönheit machen. Wo Gott zu dir sowieso sagt, ich finde dich schön. Das ist völlig egal, was du anders, wie du aussiehst, wie andere darüber denken, ist es egal. Ich finde dich schön. So, und im Grunde hecheln wir einem Ideal hinterher und Ideal ist ja verbindlich, wörtlich verbunden mit dem Wort Idol im Englischen. Das ist ja Götze im Grunde. Wir hecheln einem Ideal hinterher, einem Götzen hinterher, der gar nicht zu erreichen ist, weil wer legt denn fest, was hübsch ist und was nicht hübsch ist? Wer ist denn der Maßstab dafür? Oder das Gleiche könnte man meinen, wenn es um Sport geht oder sonst irgendwas. Der im Gesicht vielleicht normal geformt ist, der hat vielleicht schlechte Haut. Der sportlich ist, dem gefallen vielleicht seine Haare nicht oder seine Nasenform. So. Und wir sind in dieser in diesem Dauerbeschuss der Werte dieser Welt und lassen uns belügen. Und das führt zu Freudlosigkeit. Ja? Und sie litten, die Toren, die Dummen, die litten an den gottlosen Wegen. Die haben darunter gelitten. Ja? Und warum? Wegen ihrer Sünde. Was war denn die Sünde? Die Sünde war, nicht auf Gott orientiert zu sein, sondern diesen Werten dieser Welt hinterher zu rennen. Und hier wird so exemplarisch so eine brutale Konsequenz beschrieben, die meistens zum Tode führt. Also wenn ich zum Beispiel jetzt mal den Bereich der Ernährung da nehme, dann fallen mir Leute ein, die Essstörungen haben und die sich tothungern, weil sie meinen, das ist irgendwie, das verfolgt ein Schönheitsideal oder sowas. Es ist nicht einfach nur, naja, man ist ganz hübsch oder man ist eben nicht hübsch und man muss damit leben oder nicht leben. Leute sterben an solchen Gedanken. Das ist ernsthafte Wahrheit. Und als ich diesen Vers gelesen habe und habe mir über diese brutale Konsequenz Gedanken gemacht, denn da steht ja, dass ich habe darüber überlegt, was heißt das denn? Sie haben die Pforten des Todes berührt. Das sind Leute, die sind kurz davor zu sterben, weil sie irgendwelchen wahnsinnigen Sachen folgen. Und Gott kann die erretten. Der kratzt die von der Schippe des Teufels. Der errettet die daraus aus diesem Zustand. Gott sendet sein Wort, heißt es hier, und er heilt sie. Und auch das, was vermeintlich unheilbar ist, das kann Gott. Und dann heißt es hier, das ist ein schönes Bild, er rettet sie aus der Grube. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt, dass dieses Kind da in diesen Schacht gefallen ist und die jetzt anfangen, das da zu retten. Sehr kompliziert. Ich weiß gar nicht, wie da der Stand der Dinge ist und ob das Kind überlebt hat. Aber Fakt ist, Gott rettet aus einer Grube heraus. Und eine Grube ist ein Bild, oder dieser Schacht ist ein Bild von totaler Enge, von totaler Unfähigkeit, irgendwas an der Situation selber ändern zu können. Und so fühlen sich die Leute in ihrer Seele. Unfähig, irgendwas an ihrer eigenen Situation ändern zu können. Wie als wäre ich in eine Grube gefallen und ich komme nicht mehr an den Rand. Aber Gott will mich rausretten aus dieser Grube, aus dieser Emotion, in einer Grube zu sitzen. Und vielleicht auch aus diesem tatsächlichen, aus der tatsächlichen Situation, wie auch immer diese Grube dann aussehen mag. Und als Viertes, ich darf nie vergessen, das Grüne zu sagen, und die sollen den Herrn preisen für seine Gnade. Die sollen den Herrn preisen für seine Gnade, weil da geht es darum in dem Psalm. Der Psalmist will, dass die Leute sich bewusst machen, wo Gott sie raus rettet und dass sie ihn dann preisen dafür, dass er echt die Ehre dafür kriegt. Ja? Und dann heißt es nicht nur, sie sollen ihn preisen für die Gnade, hier wird nochmal was draufgelegt, sondern sie sollen Dankopfer bringen und jubelnd von ihren Taten erzählen. Und ich musste an die Feierkultur denken, die uns unser Gemeindeberater ins Pflichtenheft geschrieben hat. Das ist das Jubeln. Können wir jubeln über das, was Gott Gutes getan hat? Müssen wir vielleicht ein bisschen üben. Das kann gut sein. Jetzt kommen wir zu der vierten Gruppe von Menschen. Das sind Menschen ohne Orientierung. In den Versen 23 bis 32. Ein bisschen länger, aber wir lesen das mal. Die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begeben, das ist ein schönes Bild, hat mir gut gefallen, die sich mit Schiffen aufs Meer hinaus begeben, auf großen Wassern Handel treiben, das sind die, jetzt achtet, was das für Menschen sind, das sind die, die die Taten des Herrn sahen und seine Wunder in der Tiefe. Er redete und bestellte einen Sturmwind, also die hatten eigentlich, waren ganz gut unterwegs. Und dann bestellt der Herr einen Sturmwind und er treibt die Wellen hoch und sie steigen zum Himmel empor und sie sinken hinab in die Tiefen und es verzagte in der Not ihre Seele und sie taumelten und sie schwankten wie ein Betrunkener und es versagte all ihre Weisheit. Dann aber schrien sie zu dem Herrn in ihrer Not. Und er führte sie heraus aus ihren Bedrängnissen. Und wie sieht das aus? Er verwandelte den Sturm in Stille und er legte, und es legten sich die Wellen. Und sie freuten sich, dass es still geworden war. Und er führte sie in den ersehnten Hafen. Sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade, für seine Wunder an den Menschenkindern. Sie sollen ihn erheben in der Versammlung des Volkes, in der Sitzung der Ältesten, ihn loben. Das Bild von den Schiffen auf dem Meer und diesem Handeltreiben und diesem emotionalen Auf und Ab, weil Gott einen Sturm schickt, assoziieren wir ja sofort die Sturmstellung von Jesus auch irgendwie mit dabei. Vielleicht hat er das sogar im Kopf gehabt, als er da den Jüngern geholfen hat. Aber das sind eigentlich Menschen, diese Menschengruppe sind die Leute, die die Taten des Herrn und seine Wunder erlebt haben. Ich sag mal, das sind Christen. Die sind für das Reich Gottes unterwegs. Die wollen richtig Gas geben für den Herrn. Und dieses Handeltreiben, ja, das ist das, was denen total gefällt. Boah, wir sind zusammen im Auftrag Gottes und wir machen zusammen die Dinge und der Herr wirkt und wow, super. So. Und Gott weiß genau, wie die Herzenshaltung dahinter ist. Ja? Und er lässt sie in Erfahrung hineinfallen, sage ich jetzt mal. Ist er nicht gemein? Nee, es hat einen guten Grund. Er lässt sie in Erfahrung fallen, wo ihre Seele, wie heißt es hier? Nochmal zurück. Wo ihre Seele verzagt ist in ihrer Not. Also Gott lässt Dinge zu, auch im geistlichen Dienst, dass man total vor die Wand fährt. Und ihr wisst vielleicht, dass die Erkrankung von Burnout unter Pastoren nicht gerade wenig verbreitet ist. Das sind gerade Leute, die mit vollem Engagement im Reich Gottes unterwegs sind und es lieben, wenn sie in Anführungszeichen sagen wir mal, so Handel treiben können. Jetzt nicht falsch verstehen. Also es ist keine böse Herzenshaltung. Aber es ist vielleicht, dass man hineinkommt, auch durch Erfolg, in eine Haltung von ach, Gott bestätigt mich, ich erlebe das und toll und super. So, und dann kracht es. Und dann wissen die plötzlich nicht mehr, wo oben und unten ist. Warum das jetzt? Und wir können hieraus echt viel lernen, warum das jetzt? Nämlich es geht darum, dass Gott möchte, dass wir erkennen, dass er für alles der Grund ist, dass er uns errettet aus einer solchen Situation, dass er uns aber auch für Augen führt, unsere menschliche Weisheit ist nicht das und das schöne Handeltreiben ist auch nicht das Maß der Dinge, sondern das Maß der Dinge ist, in Ruhe zu kommen und in einen sicheren Hafen. Es ist das Gegenteil von Handeltreiben und Action und Rabatti, Rabatti, sondern Ruhe, Ruhe und in einem sicheren Hafen sein. Das ist ein Bild auf die Gegenwart Gottes, das ist ein Bild auf eine persönliche Gemeinschaftsbeziehung zu Gott im Himmel. Vielleicht ist das so, dass solche Menschen auch in ihrem Gottesbild zutiefst erschüttert werden. Zutiefst erschüttert werden, weil sie hatten bislang Erfahrungen mit Gott gemacht, die waren einfach so positiv und dann schickt Gott so einen Sturm. Und die wissen nicht, wo vorne und hinten ist und warum das so ist. Aber Gott erschüttert einen nicht nur, um einen irgendwie zu strafen oder irgendwie, was weiß ich, dafür, sondern er erschüttert jemanden, um ihn ganz auf sich zu werfen. Der hat eine Absicht damit, uns zu erschüttern. Nämlich, dass wir wirklich auf die Beziehung mit ihm, dass das unsere Grundlage wird. Also, uns allen, die wir gerne möchten, dass das Reich Gottes kommt, möchte ich sagen, es ist gut, Handel zu treiben, das ist nicht verkehrt, aber das ist nicht das, worum es geht. Es geht im Reich Gottes immer noch um die persönliche Beziehung, die du zu Gott hast. Und zwar, wie es hier beschrieben ist, da schrien sie zu ihm und er rettete sie. Und was macht er? Er führte sie hinaus aus den Bedrängnissen und er verwandelte den Sturm in Stille und er führte sie in ersehnte Hafen. Drei Sachen, die Gott da macht. Rettet, verwandelt und führt. Stille und ein sicherer Ort. Und dafür sollen die den Herrn preisen. Ja? Okay. Ich komme zum Schluss. Und ich möchte uns das nochmal sehr ans Herz legen, das persönlich zu nehmen und uns zu überlegen, was sind die Dinge, wo Gott uns herausgerettet hat? Wo sind die Momente, wo wir noch schreien zu Gott und er uns aus Bedrängnis herausführt. Manchmal sind wir auch gerade noch in der Phase, wo wir vielleicht noch nicht geschrien haben. Vielleicht sind wir in der Phase, wo wir geschrien haben, aber Gott noch nicht gehandelt hat. Aber dieser Psalm, der gibt so viel Trost und so viel Hoffnung, dass Gott aus jeder Misslage erretten kann. Seelische Misslagen, körperliche Misslagen, geistliche Misslagen. Gott kann aus allem erretten. Egal, wo wir uns da selbst persönlich wiederfinden. Also nochmal, um an den Anfang zu kommen, das Ziel, glaube ich, von den Psalmisten ist zu sagen, betrachte deine eigene Lebenssituation und denke, dass Gott da drin ist. Und was ändert das an Blickwinkel? Was ändert das an Perspektive, wenn Gott irgendwelche Absichten mit dem verfolgt, was gerade passiert? Kann sogar ein Sturm sein. Wie spricht Gott zu dir durch sein Wort heute Abend? Und dann heißt es immer wieder, und sie sollen den Herrn preisen für seine Gnade und für seine Wunder. Und ich habe so, deswegen habe ich so gedacht, das ist eigentlich, das sollen wir heute Abend mal so richtig machen. Und weiß ich nicht, kann ja passieren, dass wir sogar in Jubel ausbrechen. Keine Ahnung, vielleicht, ich will ja hier keine Bedrückung predigen, sondern Freude, Befreiung, wirklich berechtigten Grund dafür, Gott zu preisen. Ja? Lass uns das mal machen. Ja? Ich möchte mal, dass wir alle aufstehen. Das Musikteam kann schon mal nach vorne kommen. Und dann würde ich gerne beten für uns alle. Und dann lasst uns mal wirklich gemeinsam vor den Thron Gottes kommen und ihm zujubeln, was er alles Gutes gemacht hat. Lasst uns in unserem inneren Auge erkennen, wo er uns wirklich rausgerettet hat. Und lasst uns auch Glauben entwickeln für die Situation, wo wir eben noch nicht raus sind. Wo die Situation noch ist, wie sie ist. Aber Gott ist ein Rettergott. Amen. Vater, ich danke dir dafür, dass du so stark uns ermutigst, an dir festzuhalten und zu erwarten, dass du uns aus jeder misslichen Lage heraus retten kannst. Und nicht nur rettest, sondern in einen neuen Raum hineinführst. Ein Raum der Stille, ein Raum der Freiheit, ein Raum der Sicherheit, ein Raum deiner Gegenwart. Ich preise dich dafür und ich danke dir dafür, dass heute Abend auch du uns rufst in diesen Raum. Und ja, wir stehen vor deinem Angesicht und da, wo es die Dinge gibt, die uns noch bedrücken und so weiter, da wollen wir wirklich rufen zu dir und sagen, rette uns da heraus. Wir sind nicht in der Lage, uns selbst am eigenen Schopf herauszuziehen. Wir brauchen dich. Schenk uns Glaube, dass du uns dann wirklich hilfst. Darum bete ich. Komm mit deinem Heiligen Geist jetzt und bestätige dein Wort, so wie du es versprochen hast. Amen.